Suchen nach dem Sinn. Fünfte und letzte Folge der Podcast-Serie Notizen aus der Isolation zur Aktion Bad Hersfeld liest ein Buch von Ute und Herbert Janssen. Alle Zitate stammen aus dem Roman Die Pest von Albert Camus. Der Journalist Rombert berichtet in der Ich-Form. Seine Texte sind fiktiv. In den ersten Wochen der Krise hatte ich nur einen Gedanken. Heraus aus der Stadt, auf welchem Wege auch immer. Ich versuchte es auf dem offiziellen Weg, aber ich ließ mich auch mit Schmugglern und Menschenhändlern ein. Doch immer biss ich auf Granit. Dann kam der Abend, an dem ich mich um Mitternacht zum Abmarsch bereithalten sollte. Dr. Rieu wusste Bescheid und hatte schon angeordnet, wer mich im Quarantänehaus ersetzen sollte. Doch ich hatte schon eine ganze Weile das Gefühl, dass der Fluchtgedanke mich nicht mehr beherrschte. Hatte ich mich in den ersten Wochen der Krise nur ohnmächtig gefühlt? Hatte mein Leben durch mein Engagement im Hilfsspital wieder einen neuen Sinn bekommen. So suchte ich Dr. Rieu im Spital auf, anstatt auf den Schlepper, den ich unter dem Namen Marcel kennengelernt hatte, zu warten. Tarub berichtete dem Doktor gerade, dass Dr. Castell mit dem ersten Impfstoff fertig sei und einen ersten Versuch vorschlage. Ich sah, dass der Doktor total übermüdet war. Und trotzdem sprach ich ihn an. Herr Doktor, ich habe nachgedacht. Wenn ich fortginge, müsste ich mich schämen. Und das würde auch meine Liebe zu Juliette belasten. Dr. Rieu entgegnete, man brauche sich nicht zu schämen, wenn man das Glück vorziehe. Ja, antwortete ich, aber man kann sich schämen, alleine glücklich zu sein. Früher habe ich gedacht, ich sei fremd in der Stadt und habe nichts mit ihr zu tun. Aber jetzt, nachdem ich das alles gesehen habe, weiß ich, dass ich hierher gehöre, ob ich es will oder nicht. Diese Geschichte geht uns alle an, Herr Doktor. Sie wissen es doch ganz genau. Was hätten Sie sonst in diesem Spital zu tun? Haben Sie denn gewählt und auf das Glück verzichtet?
In den letzten Oktobertagen wurde Castells Serum ausprobiert. Es war Rieus letzte Hoffnung. Der Arzt war überzeugt, dass die Stadt im Falle eines Misserfolges den Launen der Krankheit ausgeliefert würde, sei es, dass die Seuche noch während langer Monate fortwütete, sei es, dass sie grundlos aufhörte.
Der Versuch endete in einem furchtbaren Fiasko. Der erste Impfstoff verlängerte nur die Agonie des kranken Kindes von Herrn Autant, das unter schrecklichen, nicht enden wollenden Schmerzen starb. Und zwar unter dem Blick der Ärzte und des Priesters Panelou. Unsere anfängliche Fassungslosigkeit schlug in Wut um. Auch bei Dr. Rieu. Erst nach Tagen war der Abstand groß genug, um zu reden. So wurde ich Zeuge eines Gesprächs zwischen Tarou und dem Doktor.
Tarou fragte Dr. Rieu: Glauben Sie an Gott, Herr Doktor? Nein, aber was heißt das schon? Ich tappe im Dunkeln und ich versuche darin klar zu sehen. Ist es nicht das, was Sie von Panelou unterscheidet? Ich glaube nicht. Panelou ist ein Büchermensch. Er hat nicht genug sterben sehen und deshalb spricht er im Namen einer Wahrheit. Aber der geringste Priester, der auf dem Lande seine Gemeinde betreut und dem Atem eines Sterbenden gelauscht hat, denkt wie ich. Er wird dem Elend gegenzusteuern versuchen, ehe er es unternimmt, seine Vorzüge aufzuzeigen. Sehen Sie, warum zeigen Sie selbst so viel Aufopferung, wenn Sie doch nicht an Gott glauben? Ohne aus dem Schatten zu treten, erwiderte Rieu, dass er, wenn er an einen allmächtigen Gott glaubte, aufhören würde, die Menschen zu heilen und diese Sorge ihm überlassen würde. Aber kein Mensch auf der Welt, nein, nicht einmal Panelou, glaube an einen solchen Gott, obwohl er daran zu glauben glaube. Und er, Rieu, glaube wenigstens in dieser Beziehung auf dem Wege der Wahrheit zu sein, indem er gegen die Schöpfung, so wie sie sei, ankämpfe. Haben Sie je eine Frau niemals schreien gehört, als sie im Sterben war? Ich schon. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich nicht daran gewöhnen konnte. Ich war damals noch jung und mein Ekel glaubte, sich gegen die Weltordnung selber zu richten. Seither bin ich bescheidener geworden. Nur habe ich mich einfach immer noch nicht daran gewöhnt, sterben zu sehen. Mehr weiß ich nicht. Ja, ich verstehe, nur werden Ihre Siege immer vorläufig bleiben. Immer. Ich weiß, das ist kein Grund, den Kampf aufzugeben. Nein, das ist kein Grund. Aber nun kann ich mir vorstellen, was die Pest für Sie bedeuten muss. Ja, eine endlose Niederlage. Wer hat Sie das alles gelehrt, Herr Doktor? Das Elend. Allerheiligen war dieses Jahr nicht wie andere Jahre. Das Wetter allerdings passte dazu. Es hatte jäh umgeschlagen und die späte Hitze war unvermittelt der ersten Kälte gewichen. Wie immer, so blies auch dieses Jahr ununterbrochen ein kalter Wind. Dicke Wolken eilten von Horizont zu Horizont und warfen Schatten auf die Häuser, die nach ihrem Vorüberziehen wieder das kalte, goldene Licht des Novemberhimmels empfingen. Aber die Friedhöfe lagen verlassen. Bisher waren jedes Jahr die Straßenbahnen vom herben Duft der Chrysanthemen erfüllt gewesen. Lange Reihen von Frauen begaben sich an den Ort, wo ihre Liebsten ruhten, um die Gräber zu schmücken. An diesem Tag versuchte man die Verstorbenen für die Einsamkeit und das Vergessen zu entschädigen, in das sie während langer Monate gesunken waren.
aber in diesem Jahr wollte niemand mehr an die Toten denken. Man dachte eben schon zu viel an sie. Und wirklich brannten im Krematorium die Freudenfeuer der Pest immer munterer. Zwar nahm von einem Tag auf den anderen die Zahl der Toten nicht zu, aber es war, als habe sich die Pest behaglich auf ihrem Höhepunkt eingenistet und nehme nun ihre täglichen Morde mit der Genauigkeit und Regelmäßigkeit eines guten Beamten vor. Im Grunde war dies ein gutes Zeichen. Die Pestkurve mit ihrem ununterbrochenen Anstieg und der darauf folgenden langen Waagerechten erschien zum Beispiel Dr. Richard durchaus beruhigend. Er war der Meinung, die Krankheit habe einen Absatz erreicht, wie er es nannte. Von nun an könne sie nur noch zurückgehen. Diesen Verdienst schrieb er Castells neuem Impfstoff zu, der tatsächlich einige unvorhergesehene Erfolge gezeitigt hatte.
Zum Beispiel bei dem städtischen Statistiker Grand. Dr. Rieu hatte ihn bei sich zu Hause gepflegt und eine sehr kritische Nacht an seinem Bett verbracht. Den starken Assistenten des Doktors, Tarou, hingegen erwischte die Krankheit, als sie sich schon auf dem Rückzug befand. Dr. Rieu pflegte auch Tarou bei sich zu Hause, musste sich aber von der Seuche geschlagen geben. Der Priester Panelou starb an einem Fieber mit uneindeutigen Symptomen. Um Cottard, den Schmuggler, machte die Pest einen Bogen. Doch als die Krankheit sich zurückzog, verlor der Kriminelle den Verstand. Dr. Rieu, der immer im Zentrum des Geschehens gestanden hatte, blieb gesund. Aber ihm war es nicht vergönnt, seine Frau wieder in die Arme schließen zu können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe angesichts der unterschiedlichen Einzelschicksale überlegt, ob es überhaupt einen Sinn gibt, der Welt innewohnt. Ich bezweifle es. Dennoch sollten wir uns nicht nur damit abfinden, dass wir in dieser Welt leben müssen. Wir sollten uns vielmehr bemühen, diese Welt selbst mit Sinn zu füllen. Wir sollten alles uns Mögliche tun, um die kurze Zeit unserer Existenz zu einer schönen Phase zu machen, und sei es im Angesicht von Tod, Elend und Verderben. Das ist die Lektion, die ich in Dr. Rieus Hilfsspital erhalten habe. Und für mich ist das die frohe Botschaft. Solidarität, Freundschaft und Liebe müssen die Eckpfeiler des menschlichen Zusammenlebens sein. Aber diese Werte sind immer in Gefahr. Die Pest ist viel mehr als nur eine tödliche Epidemie. Für meinen Autor Albert Camus ist sie eine Metapher für das Unheil, das Menschen begegnet, das ihr Leben verändert, vielfach sogar beendet, und dass bei den einen das Gute, bei anderen jedoch das Böse zutage fördert. Die Seuche steht auch für die Unbelehrbarkeit des Menschen, weil er immer wieder die gleichen Fehler macht, immer wieder dieselben sinnlosen Kriege führt und denselben verlogenen Ideologien hinterherläuft. Das Gift des Bösen dringt in seinen Geist ein, wie das Bakterium in die Körper der Menschen. Der Roman Die Pest zeigt jedoch andererseits auch die Widerstandskraft derjenigen Menschen, die sich entschließen, sich der Diktatur und dem Tod entgegenzustellen und die den scheinbar aussichtslosen Kampf aufnehmen, um dem absurden Dasein einen Sinn zu verleihen. Denn das sollte man nicht vergessen. Geschrieben hat Camus den Roman, in dem er mich, den Journalisten Rombert, erfunden hat, als Reaktion auf die nationalsozialistische Besetzung Frankreichs. Der Roman ist nicht nur die Beschreibung eines körperlichen Seuchengeschehens, sondern vor allem eine Anklage gegen die Diktatur der Dummheit, ein Aufschrei gegen den Massenmord im Holocaust, ein Aufruf, den Anfängen zu wehren und eine Hommage an die Résistance, die französische Widerstandsbewegung, in der auch Camus aktiv war. Doch sowohl Camus als auch Dr. Rieu ist am Schluss klar, dass zwar vielleicht das aktuelle Seuchengeschehen zum Erliegen gekommen ist, dass dies aber nicht das Ende der Gefahr ist. Der Bacillus schlummert nur. Er wartet darauf, wieder ausbrechen zu können. Und das gilt auch für das Potenzial der geistigen Infektionsgefahr. Bei aller Freude über die Überwindung der Epidemie ist es wichtig, wach zu bleiben und die ersten Anzeichen, die ersten toten Ratten nicht zu übersehen oder zu verharmlosen.
Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er sich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war, dass der Pestbacillus niemals ausstirbt, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben.